ARD. Sprechen wir über Mord. Die Axt im Haus, der Beilwurf-Fall. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hau, liebe Hörerinnen und Hörer, und uff, Häuptling, flammender Paragraph. Ein halber Mond ist vergangen. Willkommen bei einer neuen Folge, die über Mord sprechen.
Hallo, Herr Schmidt.
Meinen Sie, Karl May wäre zufrieden mit mir und denken Sie, dass ich jetzt viel Post für unangebrachtes Verhalten gegenüber Menschen aus indigenen Gruppen bekomme?
Nein, Sie hätten es vielleicht noch etwas dadurch verbessern können, dass Sie noch eine frei erfundene Indianersprache vorab, wie es bei Karl May häufig der Fall war, performen konnten. Also immer so einen Halbsatz auf Indianisch und dann die deutsche Übersetzung hinterher.
Keinesfalls wollte ich irgendwen kränken, irgendetwas verniedlichen oder nicht wertschätzen oder mir irgendetwas anmaßen. Aber es ist nun mal so, Sie, lieber Häuptling Flammender Paragraph, und ich sind in unseren Jahrgängen doch durchaus von Karl May geprägt. Und wenn es um fliegende Beile geht, dann sind Klischees einfach unausweichlich, oder?
Ja, obwohl das nicht nur bei den amerikanischen Ureinwohnern, glaube ich, in Gebrauch war. Aber dort natürlich trennte man ja jedenfalls die Hauptprotagonisten des Schriftstellers, den wir gerade erwähnt haben, trennten ja mit so einem geworfenen Beil auf 40 Fuß Entfernung eine einzelne Locke gezielt vom Haupthaar ab.
Und den Namen des Schriftstellers sprechen Sie jetzt aus Ehrfurcht oder Ablehnung oder warum nicht aus?
Weder noch. Das ist ja eine außerordentlich interessante Persönlichkeit. Und an dieser Stelle darf ich mal vielleicht eine Literaturempfehlung aussprechen. Es gibt in derselben Aufmachung wie die üblichen Karl-May-Bände, gibt es ein wunderbares Buch. Leider habe ich im Moment den Namen des Autors vergessen. Es heißt Old Shatterhand vor Gericht und beschäftigt sich mit den unendlichen Prozessen, die der Schriftsteller Karl May mit der sächsischen und auch sonstigen Justiz hatte. Zunächst wegen strafrechtlicher Fragen und später dann vor allen Dingen wegen zivilrechtlicher, urheberrechtlicher und sonstiger Fragen, die sein spätes Leben weitgehend ausgefüllt haben. Also sehr interessante Biografie, Old Shatterhand vor Gericht, kann ich nur empfehlen.
Georg Brandl hat parallel das große Google angeworfen und ruft mir den Namen Jürgen Seul, wenn
ganz
ich
genau,
es über die
so ist es.
Kommandoanlage richtig verstanden habe.
Jürgen zu. Seul, Old Shatterhand vor Gericht.
Ja, wir haben im Vorgespräch über diesen Fall schon festgestellt, nein, falsch formuliert. Ich habe mal wieder festgestellt, dass Ihre Expertise auch in diesem Bereich weit, weit, weit überwiegend meiner ist. Diese Sache mit dem Beilwurf und der Locke, das hatten Sie genau parat. Worum geht's da genau? Die Figur ist einfach virtuos da drin. Ist nicht Sam Hawkins, oder? Der hat durch
nein,
einen Ball
nein, der hatte ein Gewehr namens Liddy, das irgendwie krumm aussah, aber natürlich auch aus 300 Meter Entfernung einer Krähe ein Auge ausschießen konnte. Ich habe da jetzt nichts Konkretes in Erinnerung gehabt. Im Zweifel hat natürlich Old Shatterhand das selbst auch so beherrscht, das ist ja klar. Aber es wird schon irgendein indianischer Freund gewesen sein.
Sehr gut. Axt und Beil, auch darüber könnte man lange sprechen, haben wir schon einmal in einem anderen Fall besprochen. Beides zweifellos unangenehme Werkzeuge, wenn man sie fliegend auf Kopfhöhe zu gewärtigen hat. Darüber werden wir gleich sprechen. Axt ist das, was man üblicherweise zu Hause zum Holzspalten hat, oder Beil? Was ist das Größere?
Ja, das kommt drauf an. Das Größere ist natürlich die Axt. Die hat einen vielleicht 80 cm langen Stiel. Das Beil, sogenannte Handbeil, einen 30 cm langen Stiel, würde ich mal so.
Und die Axt im Haus erspart den Zahnarzt, oder wie war der? So ähnlich war der Spruch.
Den Zimmermann.
Der Zimmermann. Das heutige Urteil ist mir über den Weg gelaufen. Ich muss aber bekennen, dass man außer der BGH-Entscheidung dazu nicht so ohne weiteres etwas findet. Erstinstanzlich Landgericht Kassel 1980. Das Landgericht Kassel hat sich auch große Mühe gegeben, dazu noch was zu finden, ist aber in der Zeit, die wir in der Vorbereitung hatten, leider nicht fündig geworden. Wir haben aber das Urteil des Bundesgerichtshofs und mein Eindruck war, ich hoffe, Sie stimmen dem zu und wir bekommen das hin, dass erstens im rechtlichen und zweitens im durchaus lustigen oder jedenfalls ungewöhnlich tatsächlichen der Fall ein bisschen Gesprächsstoff hat. Und weil ich so gar nichts gefunden habe, haben wir jetzt auch kein O-Ton-Intro, mit dem wir sonst einsteigen. Das müssen wir mal wieder selber machen. Der Angeklagte leistete der Ladung zur richterlichen Vernehmung keine Folge.
Der Richter erließ daraufhin einen Vorführungsbefehl.
Zu dessen Vollstreckung klopften zwei Polizeibeamte an Tür und Fenster der Wohnung des Angeklagten.
Der Angeklagte glaubte, es handele sich um Einbrecher. schob von innen einen Schlüssel in die Wohnungstür und stellte in der Wohnung zwei Beile bereit, mit denen er sich notfalls verteidigen wollte.
Der Angeklagte gerät in Zorn und ergriff eines der bereitstehenden Beile und obwohl er durch die Glasscheibe sah, dass sich ein Beamter unmittelbar an der Tür aufhält, schleuderte er aus einer Entfernung von 4 bis 5 Meter das Beil in diese Richtung.
Das Beil zertrümmerte die Scheibe der Tür.
H. wurde durch Splitter der Türscheibe an der Hand leicht verletzt. Der Beilwurffall, aus meiner Sicht ein Klassiker des Strafrechts. Würden Sie an dieser Stelle schon zustimmen, Thomas Fischer? Können wir den Stempel auspacken oder müssen wir erst noch ein bisschen sprechen, bevor wir ihm das Prädikat geben?
Ja, da würde ich mal einen Vorbehalt anordnen an dieser Stelle.
Dann der vielleicht Klassiker des Strafrechts, aber auf jeden Fall der Beilwurffall. Isabel Demey fasst uns den Sachverhalt zusammen.
Um 5 Uhr morgens steht die Polizei vor seiner Wohnung. Erst klopfen die beiden Polizisten, dann versuchen sie, die Wohnungstür mit einem Nachschlüssel zu öffnen. Winfried M. hält die Beamten für Einbrecher. Von innen steckt er einen Schlüssel ins Türschloss. Im Flur legt er zwei Beile bereit. Es ist Dienstag, der 4. Juli 1978. Die Polizisten wollen Winfried M. zu einer richterlichen Vernehmung abholen. Der 46-Jährige war einer vorherigen Ladung nicht gefolgt. Um sicherzugehen, dass er diesmal erscheint, hat der Richter die Polizei geschickt. Weil die Polizisten früh morgens keinen Erfolg haben, kommen sie gut 2 Stunden später wieder. Winfried M. kennt den Polizisten, der nun zu ihm spricht. Der Polizist bittet ihn, die Tür zu öffnen. Er habe etwas mit ihm zu bereden, sagt er. Was, das sagt er nicht. Die Wohnungstür ist teilweise verglast. Die Kontur eines Menschen lässt sich durch das Glas erahnen. Winfried M. reagiert noch immer nicht. Der Polizist läuft um das Haus herum, steigt auf einen Mauervorsprung und blickt von dort in die Wohnung. Er sieht, wie Winfried M. unruhig hin und her läuft. Der Polizist fordert ihn erneut auf, die Tür zu öffnen. Ohne Erfolg. Die Polizisten geben nicht auf. Minutenlang klopfen sie weiter an Tür und Fenster. Dann versuchen sie, die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Und Winfried M. greift zu einem Beil. Aus 4-5 Metern schleudert er es gegen die Tür. Das Beil durchschlägt die Verglasung, Glassplitter verletzen einen Polizisten an der Hand. Im November 1979 verurteilt das Landgericht Kassel Winfried M. wegen versuchten Totschlags, in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren. Die Verteidigung geht in Revision. Der Bundesgerichtshof korrigiert den Schuldspruch im Juli 1980. Die Richter stellen fest, dass kein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgelegen habe. Denn der Versuch der Polizisten, die Tür gewaltsam zu öffnen, sei nicht rechtmäßig gewesen. Die Polizisten hätten es versäumt, Winfried M. darüber aufzuklären, was genau sie von ihm wollten. Der Bundesgerichtshof bestätigt jedoch den versuchten Totschlag. Winfried M. habe das Beil mit bedingtem Tötungsvorsatz geworfen. Dass das Beil die Scheibe durchschlagen und einen Polizisten tödlich treffen könnte, habe er billigend in Kauf genommen.
Der Beilwurffall. Thomas Fischer, ich sehe wie immer ein paar Möglichkeiten, wo man jetzt anfangen könnte. Es gibt ja einen Fall, der Sie, glaube ich, auch sehr beschäftigt hat, der so ein bisschen in der Grundkonstellation ähnlich ist und den wir unbedingt nochmal separat besprechen müssen. Da ist es kein Beil, sondern eine Schusswaffe. Da ist es niemand, der einfach nur vorgeladen ist, sondern ein ausgewachsener Rocker, der sich wehrt. Aber so ein bisschen eine ähnliche Konstellation. Polizei steht vor der Tür und der drinnen will sich wehren. Ist das der Punkt, an dem wir anfangen, darüber zu sprechen? Ist das eine Situation, die kann der einschätzen, bevor er wirft? Er weiß doch eigentlich, was er tut. Er kennt sogar den Polizisten.
Das unterscheidet ja unseren heutigen Fall von dem von Ihnen angesprochenen Fall. Beide Fälle verbindet auch, dass derselbe Strafsenat des Bundesgerichtshofs darüber entschieden hat, nämlich der zweite. Und in dem zweiten Fall hatte ich damals den Vorsitz. Aber dieser hier liegt ja 45 Jahre zurück, also die Tat ja sogar schon 47 Jahre. Ich habe mit Freude gesehen, dass in der Entscheidung aus dem Jahr 1980 an dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs 2 Kollegen mitgewirkt haben, die ich auch noch persönlich kannte, nachdem ich dann 20 Jahre später in den Senat eingetreten bin.
Nennen Sie Namen.
Einer war da schon pensioniert, der Herr Meyer, und der Herr Treune war... Der wurde pensioniert, also für den bin ich eingerückt in den Senat. Seine Laufbahn endete, als meine begann.
Bei Teune klingelt es natürlich sofort bei mir. Es gibt im Augenblick einen sehr umtriebigen Strafverteidiger in Berlin, Dr. Lukas Teune, der eine ganze Reihe von Verfahren, zum Beispiel das gegen Daniela Klette wegen der Raubüberfälle nach ihrer mutmaßlichen Zeit in der Roten Armee-Fraktion betreibt und der, sagen wir mal, gerade so bei so linkspolitischen Fällen extrem aktiv ist. Ist das Zufall?
Das weiß ich nicht. Also ich kenne die Familienverhältnisse der Familie Teune nicht. Ich habe auch schon mal gemutmaßt, dass es sich um den Sohn handelt, aber ich weiß es nicht. Der Name ist nicht sehr häufig, aber er wird auch nicht einzigartig sein.
Wir lassen es an dieser Stelle offen. Aber jedenfalls bei Ihnen wurden Erinnerungen wach an legendäre oder berüchtigte Personen des Zweiten Strafsenats?
Legendär. Nein, weder noch. Doch, legendär. Im Zweifel natürlich legendär. Aber wie gesagt, ich habe sie beide nicht mehr als Kollegen erlebt, sondern nur als pensionierte Kollegen. Ansonsten verbindet die beiden Fälle die Tatkonstellation, in einem bestimmten Sinn die räumliche Konstellation. Aber im anderen Fall, auf den wir zu einem späteren Zeitpunkt zu sprechen kommen, sehr gerne, da hat der Angeklagte nicht angenommen, dass die Polizei draußen stünde, während ja in unserem Fall heute der das schon wusste.
Sogar den Beamten kennt.
Ja, was ja in einem gewissen Widerspruch zu der Feststellung steht, dass er gedacht habe, es sei ein Einbrecher. Jedenfalls beim zweiten Eintreffen der beiden Polizeibeamten hat er das nicht mehr angenommen, sondern hat schon gewusst, dass das Polizisten sind. Die werden ja auch nicht verkleidet gewesen sein als Einbrecher. Und mit einem hat er ja gesprochen, den hat er auch persönlich offenbar gekannt. Und der hat ihm gesagt, hier ist die Polizei, wir haben mal was mit ihnen zu besprechen. Sodass ihm das alles schon klar war, dass die Polizei da draußen stand.
Und bei dem, was dann strafrechtlich passiert, heißt es dann hinterher, dass es strafprozessual ein Problem gegeben hat über die Frage, was durfte die Polizei in diesem Zusammenhang? Und deswegen war jetzt so einer meiner Gedanken zu diesem Fall, dass wir vielleicht mal kurz in dieser Situation, die ja vom Krimi bis zur Praxis eigentlich häufig thematisiert wird, Polizei steht vor der Tür und will rein, jemand ist drin und will nicht, dass die Polizei reinkommt, da vielleicht mal kurz, wenn Sie mögen, auseinanderpuzzeln, was ist da jetzt strafprozessual, was ist da polizeirechtlich, was ist wann richtig und erlaubt und rechtmäßig, wie verhält es sich da? Die stehen vor der Tür und klingeln und melden sich und dann macht er nicht auf.
Ja, da kann man nichts machen. Nein, es kommt wie immer darauf an. Also nehmen wir mal die klassische Krimisituation, Kommissar und Kommissarin stehen vor der Tür, klingeln, klopfen, macht sich sonst bemerkbar, der innen wohnende Mensch öffnet die Tür und sie sagen, hallo Herr Schmidt, wir hätten da noch mal ein paar Fragen, können wir mal reinkommen. Das sagen die ja immer, die wollen ja immer rein. Das ist schon klar, können wir mal reinkommen. Mit der zunächst mal unausgesprochenen Begründung, müssen wir das wirklich hier draußen im Flur diskutieren. Also sozusagen ein Schutz des betroffenen Bürgers wird da simuliert. Man soll ihn lieber reinlassen. Tatsache ist natürlich, dass die Erkenntnismöglichkeiten in der Wohnung für die Polizei viel größer sind, weil die da...
Vielleicht liegt das blutige Messer auf dem Küchentisch.
Ja, oder weil die da Bezug nehmen können auf irgendwelche Dinge. Außerdem ist natürlich die Sphärenabgrenzung des Betroffenen ist überschritten. Ja, die sind also in seinem Herrschaftsbereich eingedrungen. Das heißt, der Widerstand lässt dann auch etwas nach, so der emotionale innere Widerstand. Jetzt zu sagen, dazu sage ich jetzt nichts oder so, ja, und was wollen sie überhaupt? Sondern die kommen rein und geht man gleich mal ins Wohnzimmer und dann sieht man, wie das da so aussieht und sammelt kleine Informationen, die möglicherweise später noch von Wert oder Belang sein könnten. Ja.
Ich hörte mal von einem Strafverteidiger den Tipp, deswegen sollte man immer im Flur ein Selfie mit dem jeweiligen Polizeipräsidenten hängen haben.
Gut, das kann ich jetzt nicht verifizieren, ob das stimmt, aber eine schöne Möglichkeit auf die Frage, sollen wir das wirklich hier draußen besprechen? Die Antwort ja. Oder auf die Frage, können wir mal reinkommen? Die Antwort nein.
Das spricht jetzt der Anwalt oder der frühere Bundesrichter?
Sowohl als auch. Das unterscheidet sich in nichts. Wenn man natürlich gerne Besuch von der Polizei hat und mit denen gerne mal am Küchentisch plaudern möchte, dann soll man halt sagen, kommen Sie doch rein, darf ich Ihnen was anbieten. Ein Schnäpschen gefällig und kann dann selber Fallen aufstellen.
Und sagt dann hinterher, diese Flasche Cognac hat 200 Euro gekostet, ihr Glas, das Sie eben getrunken haben, hat einen materiellen Wert von 18 gehabt. Jetzt haben Sie ein Problem.
Das wäre eine Möglichkeit, ja. Oder man setzt die Jungs halt unter Strom und beruft sich dann auf Einschränkungen der Wahrnehmungsfähigkeit. Abgesehen davon, natürlich gibt es Situationen, in denen die Polizei reinkommen darf, zum Beispiel Gefahr im Verzug oder ähnliches. Wenn da drin Schreie, Todesschreie und Verletzungsschreie zu hören sind und dann der Wohnungseigentümer sagt, nö, ich möchte nicht, dass sie reinkommen, dann wird man diese Schranke sicherlich überwinden auch
und
mit.
Da würden wir das Strafrecht verlassen und wären im Polizeirecht unterwegs?
In der Tat. Und man würde das auch mit unmittelbarem Zwang natürlich überwinden können. Sowohl gegen die Tür als auch gegen die Person. Hier ist es aber ja nicht so. Es gab, ich weiß nicht, ob das eine Zeugenvernehmung oder eine Beschuldigtenvernehmung war, ist auch egal, der ist jedenfalls nicht erschienen. Zum Beispiel, wenn in der Hauptverhandlung jemand nicht erscheint, kann man einen Vorführungsbefehl erlassen und dann wird er halt vorgeführt. Man kann es machen, wenn man denkt, ja, der kommt schon wieder nicht, oder wenn man so ein bisschen seine Pappenheimer kennt, in kleinen Städten, auf dem Land und so, da kennen ja die Polizeibeamten der örtlichen Inspektion, kennen häufig ihre Pappenheimer. Und die sagen mal, um diese Zeit ist er immer in der sowieso Klause. Und da fahren wir jetzt mal hin.
Ne? Herr Vorsitzender, wir holen ihn.
Ja, genau, das habe ich schon oft erlebt. Also ländliche Gegend, da kennt man seine Leute noch halbwegs. Und ansonsten in der Großstadt haben sie ja keine Chance. Der wird möglicherweise, wenn er nicht zur Hauptverhandlung gegen ihn kommt, dann wird er sich vielleicht auch nicht daheim aufhalten. Oder ist arbeiten oder hat es vergessen oder sonst was, da macht man dann halt irgendwas anderes. Dann sagt man, okay, neuer Termin und dann führen sie den halt Vorführung ab morgens um 6 Uhr. Da schlummern die meisten Menschen noch. Da ist noch nicht die Zeit für die XY-Klausel gekommen.
Ich war im Rahmen meines Studiums mal am Landgericht Jugendkammer Potsdam. Da durfte ich das selber machen, in einem Verfahren fahren ohne Fahrerlaubnis. Der junge Mann war nicht erschienen und dann sollte der Herr Schmidt da mal was schreiben und dann hat ihn die Streife verstrubbelt aus dem Bett gezogen und wir haben 2 Stunden später doch angefangen. Hat mich sehr beeindruckt, genau, den jungen Mann
auch. Ja, klar, das kann man so machen. Führt sehr häufig auch zum Erfolg. Und wenn jemand fliehen will, ist natürlich was anderes, dann sind ja andere Maßnahmen zu ergreifen, also wenn ein Angeklagter fliehen will. Aber sonst Vorführen von Zeugen und so weiter, das ist sehr häufig vorkommende Maßnahme. Das ist ja ein untechnisch gesprochen Verwaltungsakt. Das ist eine richterliche Anordnung, die vollstreckt wird durch die Polizei. Und genauso irgendwelche anderen Anlässe, die die Polizei haben kann, in eine Wohnung reinzugehen oder mit jemandem zu sprechen oder sonst irgendwas zu tun oder jemanden abzuholen. Das kann ja nicht einfach jetzt so nach dem Muster Tatort verlaufen. Ne? Da gehen die halt immer hin und sagen, kommen Sie mal mit aufs Revier. Wir können das auch im Präsidium besprechen. Ne? So, nein, dann lieber kommen Sie doch rein und so weiter. Also das ist ja alles Käse. Die können überhaupt nichts, müssen ja einen Festnahmegrund haben. Ja? Und bloß, dass der nicht mit denen sprechen will, ist ja kein Festnahmegrund. Oder halten Sie sich zu unserer Verfügung, ist auch so eine super Anordnung immer von den Kommissaren. Oder verlassen Sie die Stadt nicht. Ja? Also alles, muss man sagen, doch fernliegende Fantasiegebilde, für die man ja eigentlich einen richterlichen Beschluss braucht.
Ich wollte gerade sagen, die es alle theoretisch gibt, aber die nicht so einfach vom Kommissar an der Tür auszusprechen sind, sondern...
Also wir haben ja schon noch einen Rechtsstaat und es gibt einen Artikel 13 Grundgesetz, dass die Wohnung sozusagen ein geschützter Bereich ist und dass man nur aufgrund einer richterlichen Anordnung eine Wohnung durchsuchen oder entweder eindringen oder sonst was darf. Das heißt, die Polizei kann nicht einfach sagen, oh, da haben wir jetzt aber mal einen schönen Verdacht, da gehen wir jetzt mal rein. Da könnte man es ja auch machen, wenn der gar nicht da ist, der Wohnungsinhaber. Könnte man einfach mal reingehen, so wie es die Stasi gemacht hat. Und dann halt innen irgendwelche Dinge durchsuchen oder Kameras anbringen oder Mikrofone unter das Sofa klemmen. Das wäre alles völlig illegal. So ist es hier aber nicht, sondern es lag diese Verfügung vor, Vorführung. Das ist keine Untersuchungshaft, ist keine Verhaftung im eigentlichen Sinne, sondern es ist nur die unter Umständen auch mit körperlicher Unterstützung durchgeführte Festhalten,
Verbringung
einer Person an den Ort, an die sie zu erscheinen hat.
Und das ist das, was die Polizei unmittelbaren Zwang nennt, in schönstem Juristendeutsch?
Es gibt halt Zwang und dann gibt es mittelbaren Zwang oder unmittelbaren Zwang. Der mittelbare Zwang ist, jemand zu sagen, wenn Sie da nicht hingehen, dann werden wir Ihnen eine Rechnung schicken über eine Ordnungswidrigkeit oder sowas. Und der unmittelbare Zwang ist etwas, was halt auf den Körper einwirkt. Also ein körperlich spürbarer Zwang. Also wenn die da nur hingehen und sagen, wir haben einen Vorführungsbefehl, kommen Sie mit und er kommt mit, wird ihm keiner was tun, er wird auch nicht gefesselt oder so, ja. Sondern die holen ihn halt einfach nur ab. Wenn er dann aber wegläuft, dann werden sie sich seiner bemächtigen und ihn ins Auto setzen und zu Gericht fahren. Und dann auch, wenn es sein muss, hinten stehen bleiben, damit er nicht wieder wegläuft. Aber meistens ist damit erledigt, dass die Leute vorgeführt werden und dann fangen sie an, sich zu entschuldigen und dann sagt man, okay, Ob sie das jetzt bezahlen müssen, das ist mal eine andere Frage. Das interessiert einen auch als Richter nicht. Das ist ja dann irgendwie eine Kostenfrage, die einen da nicht so tangiert. Das macht dann der Bezirksrevisor. Aber natürlich ist Voraussetzung, zurück zum Thema, Voraussetzung dafür, dass sie dann da rein können auf der Grundlage eines Vorführungsbefehls, ist, dass der Betroffene, in diesem Fall der Wohnungsinhaber und Angeklagte, dass der überhaupt weiß, um was es geht. Deshalb kommt es darauf, zunächst mal, ob der gedacht hat, das ist ein Einbrecher. Morgens hat er offenbar das gedacht oder hat behauptet. Jedenfalls hat die Kammer es so festgestellt. Das landgerichtliche Urteil kennen wir ja nicht. Aber so gibt der BGH den Sachverhalt wieder. Er habe das geglaubt, dass er Einbrecher sind. Randbemerkung finde ich jetzt nicht so total überzeugend, wenn ich denken würde, da sind Einbrecher an meiner Tür und dann gehen die wieder weg. Dann könnte ich ja, also statt zwei Beile hinzustellen, könnte ich ja auch die Polizei anrufen und sagen, gerade wurde bei mir versucht einzubrechen. Wäre vielleicht sinnvoller, als zwei Beile hinzustellen und zu warten, bis die Einbrecher wiederkommen. Das aber jetzt nur am Rande. Beim zweiten Mal sind die ja gekommen und haben gesagt, wir haben was mit ihnen zu besprechen. Das ist eine Erklärung des Erscheinens der Polizei, die nicht ausreicht. Mit der Begründung, wir würden gerne was mit ihnen besprechen oder mit ihrem Sohn besprechen oder was auch immer, kann man sich nicht den Eintritt in eine fremde Wohnung eines Bürgers erzwingen.
Kann ja von bis sein. Fahren Sie mal Ihr Auto weg, wollen Sie nicht dem Polizeidienst beitreten, man weiß es ja nicht.
Kann ja alles möglich sein. Wir wollen mit Ihnen mal über Fußball diskutieren oder albernes Beispiel, aber wir wollen mal mit Ihnen sprechen. Ja, dann soll halt fragen, über was denn? Das wäre ja schon mal eine sinnvolle Antwort. Ja. Aber so ist es offenbar nicht gewesen. Vielleicht hat er natürlich schon gewusst, über was sie mit ihm sprechen wollten, aber
es ist nicht ausgesprochen worden.
Er hat es nicht gefragt und sie haben es nicht gesagt.
Und hypothetisch, wir waren nicht dabei, wir kennen leider das landgerichtliche Urteil nicht. Dadurch, dass der eine Beamte ihn kennt, hat er ja vielleicht auch gar nicht mehr die Notwendigkeit gesehen, das jetzt groß zu erläutern, sondern dachte, hey Schorsch, komm halt mal raus.
Ja, so ist es, aber das war halt ein Fehler. Ja? Also ob der Angeklagte das wusste oder nicht, da wird sich vielleicht schon gedacht haben, die wollen jetzt nicht mich fragen, wo ich vorgestern Nacht war oder so, sondern die wollen mich da jetzt zum Gericht bringen. Das liegt ja eigentlich nahe. Auch, dass sich darin verrammelt hat und so weiter. Aber das ist wurscht, ob er das selber weiß oder nicht. Es kommt nur darauf an, objektiv darauf an, ob die Polizeibeamten rechtmäßig gehandelt haben oder nicht. Diese haben natürlich rechtmäßig gehandelt, indem sie hingingen, geklingelt haben, an die Scheibe geklopft haben oder sonst was. Aber sie haben insoweit nicht rechtmäßig gehandelt, als sie eben nicht eröffnet haben, wir haben ja einen Vorführung, wir müssen dich zum Gericht bringen. Und dann wäre alles klar gewesen. Ne? Die hätten ihm das eröffnen müssen und sagen, es gibt einen Vorführungsbefehl und jetzt kommst du mit. Und das haben sie nicht getan. Und deshalb war die Handlung, die Tür gewaltsam, zunächst mal mit dem Nachschlüssel und dann später der Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen, war rechtswidrig. Und dazu sagt der Paragraph 113 des Strafgesetzbuches, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte heißt die Vorschrift, in Absatz 3, Widerstand leisten gegen eine Vollstreckungshandlung. Das ist der Tatbestand des § 113. Die Tat ist nicht nach dieser Vorschrift strafbar, wenn die Diensthandlung nicht rechtmäßig ist. Klarer Satz. Ja? Dies gilt auch dann, wenn der Täter irrig annimmt, die Diensthandlung sei rechtmäßig. Ja? Also selbst wenn er gedacht hat, dass die ihn schon abholen wollen zum Gericht, dann hat er vielleicht einen Irrtum gehabt. Es kommt auch auf diesen Irrtum
kommt
nicht
auf
an.
Die objektive Situation der Rechtmäßigkeit. Auf die
objektive Situation der Rechtmäßigkeit an. Und dann gibt es noch eine komplizierte weitere Vorschrift, um die handelt es sich hier aber nicht. Aber hier ist es relativ einfach. Die Tat war objektiv nicht rechtswidrig. Deshalb ist die Tat des Absatz 1, also des Widerstandleisten gegen Vollstreckungsbeamte, nicht strafbar.
Genau.
Insoweit muss man jetzt den Begriff der Tat noch kurz erläutern. Das ist hier die Tat nach 113, ist damit gemeint. Also eine materiell-rechtliche Tatbestandsverwirklichung. Die Tat im prozessualen Sinne ist ein bisschen was anderes. Das ist das Gesamtgeschehen. Der Widerstand, den er hier geleistet hat, bestand jetzt nicht darin, dass er sich zum Beispiel irgendwo festgeklammert hat und man muss ihn mit Gewalt wegziehen. Das ist auch schon Widerstand. Wenn jemand sich dagegen sperrt, in ein Polizeiauto gesetzt zu werden, auch das ist schon Widerstand. Aber hier hat er ja gefährliches Werkzeug eingesetzt und hat also über den bloßen Widerstand gegen die Vollstreckungshandlung weit hinausgehend noch was anderes versucht. Das bleibt natürlich strafbar. Das ist dieselbe prozessuale Tat. Aber die Tat nach 113 ist nicht strafbar.
Und jetzt ist die Frage, was ist das fliegende Beil? Erstens, was ist es tatbestandlich? Ist es am Ende sogar ein Mord, um unserem Podcast-Namen die Ehre zu machen? Ist es möglicherweise Notwehr? Auch das ist ja etwas, worüber man mal eine Sekunde diskutieren könnte. Gegenwärtiger Angriff, rechtswidriger gegenwärtiger Angriff.
Ja, das war ein rechtswidriger gegenwärtiger Angriff gegen seinen Hausfrieden. Da war er in einer Notwehrsituation.
Haben wir das Problem Beil werfen gegen vor der Tür stehen?
Ja, also sagen wir mal, geeignet ist es, ja. Wenn man jemanden, der unerlaubt in meinen Garten eintreten will, wenn ich den mit einem Beil niederstrecke, dann ist diese Maßnahme geeignet, das zu verhindern. Ja, muss außerdem erforderlich sein und geboten. Und an der Gebotenheit dürfte es ja dann doch endgültig fehlen. Es war ja ein bisschen streitig, so habe ich das im BGH-Urteil entnommen. Es war ein bisschen streitig, ob dieses Beil wirklich geworfen wurde oder ob es geführt wurde. Der Angeklagte hat behauptet, er habe das Beil gar nicht geworfen, sondern er habe damit, man muss sich die Tür vorstellen, es waren dreiflügelige Türen in der Mitte, also das mittlere Drittel war mit drei Scheiben, Milchglasscheiben versehen. Vor der Tür stand dieser Polizeibeamte und das Beil hat die Leiste zwischen der oberen und der mittleren Scheibe durchschlagen und ist dann nach außen runtergefallen. Und irgendwelche fliegenden Glassplitter haben dann den Polizeibeamten leicht verletzt. Gut, mag schon sein. Und er hat gesagt, er ist da hingegangen und hat gezielt diese Leiste durchgeschlagen. Dann gab es noch einen Beweisantrag, dass der Beilhieb die Leiste von schräg oben getroffen hat. Das Landgericht hat es als wahr unterstellt, ist aber dann einem Antrag auf Sachverständigengutachten nicht gefolgt. Weil man muss ja vorstellen, wenn man ein Beil wirft aus 5 Meter Entfernung, dann fährt das natürlich nicht Schneide voran, jetzt gerade durch die Luft, sondern es wird in eine Kreisbewegung gehen.
Kunstvoll könnte man.
Ja, das ist wie beim Messerwurf. Das Messer dreht sich natürlich um die Querachse, ja, und fliegt also sich überschlagen, das Beil auch. Und wenn man ein Beil mit der Schneide nach vorne wirft, dann dreht sich immer wieder die Schneide nach vorne. Und deshalb wird sie, wenn sie auf die Leiste trifft, natürlich von schräg oben treffen und nicht gerade. Man wirft das Beil nicht wie so einen Stein, ja, so packt es an der Schneide an und wirft es dann gegen die Scheibe, sondern er wirft ja am Griff. Und deshalb war das egal. Ja, deshalb hat man dann angenommen, dass er es geworfen hat. Und das führt natürlich dazu, dass man denkt, ja, was wollte er denn treffen? Wollte er der Polizei zeigen, dass er schmale Leisten durchschlagen kann? Das war wahrscheinlich nicht seine Absicht.
Wollte er rausgucken? Wahrscheinlich auch nicht.
Ja. Wollte er auch nicht, sondern er wollte wahrscheinlich die Person treffen, die vor der Tür stand. Und dann muss man halt überlegen, mit welchem Vorsatz hat er das gemacht? Wollte er die treffen und ihn leicht an der Hand verletzen? Oder hat er mehr in Kauf genommen? Oder beabsichtigt er das sogar? Das ist ja dann die nächste Frage.
Und wäre es jetzt so fern, hier dann auch nochmal über ein mögliches Mordmerkmal zu sprechen? Uns fehlt, glaube ich, ein bisschen vom Sachverhalt, weil wir eben das landgerichtliche Urteil nicht haben. Verdeckung vielleicht nicht naheliegend, hinterlistig?
Nein, glaube nicht. Die Polizeibeamten wussten ja, dass er drin ist. Sie wussten, dass er sich da verrammelt hat. Das war ja eine Situation, die auch für die Polizeibeamten, sagen wir mal, nicht völlig unkonflikthaft war, um das mal zurückhaltend auszudrücken. Ja, es war ein Konflikt. Er macht dauernd nicht auf und sie fangen an, die Tür aufzubrechen. Da muss man, würde ich jetzt mal so spontan sagen, muss man schon damit rechnen, dass da von innen irgendwelche körperliche Gewalt ausgeübt wird.
PDV 100, rechnen Sie mit fliegenden Beilen oder sowas?
Na, das muss nicht zwingend sein. Aber dass die sich in einer arglosen Situation befanden, das ist ja keine Hinterlist vorausgesetzt, wie bei der Körperverletzung, sondern es ist nur Arglosigkeit vorausgesetzt. Wehrlosigkeit aufgrund Arglosigkeit, die hatten sie ja gerade nicht. Ja. Sie versuchen einzubrechen, er wehrt sich dagegen. Es ist keine arglose Situation. Und sonst fällt mir ehrlich gesagt kein Mordmerkmal ein, was da jetzt in Betracht käme. Es wäre nur spekulativ, was sollte er dadurch verdecken? Vielleicht war er angeklagt wegen irgendwas und wollte seine Täterschaft an einer ganz anderen Tat verdecken, aber dass er die dadurch verdeckt, dass er einen Polizeibeamten mit dem Beil erschlägt, ja, vor den Augen des anderen, ist auch schwer vorstellbar. Deshalb liegt Mord hier wirklich nicht nahe. Totschlag natürlich, wenn man davon ausgeht, dass er mindestens bedingten Tötungsvorsatz hat. Das hat das Landgericht angenommen und das hat der BGH auch bestätigt. Und hat gesagt, da ist nichts dagegen einzuwenden. Es ist ja immer wieder die schwierige Frage, gerade bei so schweren Gewaltdelikten, nach welchen Maßstäben, Kriterien lässt sich der bedingte Vorsatz des Totschlags von grober Fahrlässigkeit unterscheiden? Wie kann man das voneinander trennen? Das eine führt halt zu einer deutlich höheren Freiheitsstrafandrohung und zur Verurteilung wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts und das andere nicht. Dass er hier eine Körperverletzung mittels eines gefährlichen Werkzeugs begangen hat, so 24.1 Nummer 2, das liegt auf der Hand. Das Beil ist keine Waffe, weil es ja nicht zum Töten von Polizisten oder von Menschen gebaut wird, sondern zum Holzspalten. Ist also keine Waffe, deren Zweck es ist, Menschen zu verletzen, sondern ein Werkzeug, das man zum Menschenverletzen missbrauchen kann.
Gefährliches Werkzeug.
Das ist der Unterschied zwischen Waffen und gefährlichen Werkzeugen. Ja. Also das war ein gefährliches Werkzeug und die Verletzung wurde auch mittels dieses gefährlichen Werkzeugs verursacht. Körperverletzung ist ein Erfolgsdelikt, es muss eine Verletzung vorliegen, die lag hier vor und die war vorsätzlich durch das gefährliche Werkzeug herbeigeführt worden.
Eine leichte Verletzung durch einen Splitter an der Hand bleibt so ein bisschen konturlos. Leichte Verletzungen durch fliegende Splitter können, finde ich, auch immer noch so von bis sein. Kratzer,
das mag sein, aber Kratzer, ist nicht, ja, Kratzer reichen schon aus. Würde reichen. Ne? Wenn Sie jemanden ganz leicht mit einem scharfen Messer ritzen, ist es eine gefährliche Körperverletzung. Die muss jetzt nicht lebensgefährlich sein. In diesem Fall, Absatz 1 Nummer 2, heißt die Körperverletzung gefährlich, weil es ein gefährliches Werkzeug ist. Nicht, weil die Verletzung selbst so gefährlich im Ergebnis war. Eine solche Variante gibt es auch. Die heißt Nummer 5, mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung.
Ich widerstehe jetzt der Versuchung, nochmal auf Karl May und Blutsbrüderschaftsrituale zu kommen, aber vermutlich alles gefährliche Körperverletzungsdelikte, aber mit Einwilligung.
Solange man nicht sozusagen retrospektiv der Rechtsprechung folgt, dass das ärztliche Instrument in der Hand des Arztes kein gefährliches Werkzeug sei.
Das Skalpell.
Zum Beispiel. Das ist aber natürlich, sagen wir mal, zu Recht umstritten, ne? Weil man da so eine
Überhöhung des Arztberufes.
Genau, also so eine Intention, er will ja nur helfen, ne, mit dem Skalpell, aber das ändert ja nichts daran, dass dasselbe Skalpell in der Hand der Krankenschwester oder der Sprechstundenhilfe dann schon ein gefährliches Werkzeug wäre, wenn die das macht. Man sagt halt, eine Injektionsspritze ist ja auch ein gefährliches Werkzeug, wenn sie jemandem eine Kanüle ins Auge drücken, das spürt man.
Das spürt man, ja.
Aber es reicht auch schon eine Vene, also die Körperintegrität wird verletzt und da wird gesagt, na gut, das ist jetzt nicht gefährlich. Es kommt aber darauf gar nicht an, weil es ja mit Einwilligung geschieht. In der Regel wird ja niemand gegen seinen Willen vom Arzt dazu gezwungen, sich Spritzen geben zu lassen. Wenn ja, braucht der Arzt dazu eine Rechtfertigung. Die hat er in der Regel durch die Einwilligung. Und im Einzelfall hat er sie durch eine polizeiliche Anordnung oder durch eine richterliche Anordnung. Man braucht jedenfalls eine Rechtfertigung. Das ist die herrschende Meinung, zum Beispiel über körperliche Eingriffe durch Ärzte. Grundsätzlich ist eine Körperverletzung, aber sie ist gerechtfertigt. Das finden viele Ärzte ganz schrecklich, weil sie sagen, wir sind doch keine Körperverletzer, wir sind doch Diener der Menschheit und Jünger des Hippokrates und wir wollen doch nur helfen und beschweren sich darüber. Mag man irgendwie persönlich nachvollziehen, es stimmt aber mit unserer Rechtssystematik nicht überein. Es gibt so viele Dinge. Wenn einen der Busfahrer nicht mehr aus dem Bus rauslässt bei voller Fahrt, dann ist es ja auch eine Nötigung.
Keine Freiheitsberaubung, ja.
Oder eine Nötigung oder Freiheitsberaubung, weil man halt zugestimmt hat. Also er hat eine Rechtfertigung. Jedenfalls, dieses Beil war ein gefährliches Werkzeug. Dadurch wurde eine Körperverletzung verursacht. Und was war nochmal Ihre Ausgangsfrage?
Eine richtige Ausgangsfrage hatte ich hier, glaube ich, gar nicht. Wir haben uns ein wenig entfernt. Ich habe aber tatsächlich die ganze Zeit noch einen ganz anderen Gedanken, und zwar das ganz Praktische, was hier eigentlich passiert ist und wozu das dann vor Gericht geführt hat. Wir haben noch so ein paar Fragen an den Sachverhalt. Wir wissen nicht so hundertprozentig, was passiert ist, aber für mich klingt es ein bisschen so, als hätte man vielleicht auch von Seiten der Beteiligten sagen können, gut, jetzt hat er noch einen Beil geworfen, nicht freundlich, aber jetzt nehmen wir ihn mit, oder ist das naiv? War das zwingend, den wirklich jetzt mit Totschlagsdelikt anzuklagen? Ich musste so ein bisschen an unseren Fall, wenn Sie sich vielleicht erinnern, ist schon eine ganze Weile her, Raserei am Uranstollen, wo ein Umweltschützer mit seinem Auto relativ schnell rund um so einen umstrittenen Uranabbau am Sauersbosch gefahren ist und es dann darum ging, wollte er jetzt den Polizisten totfahren und eigentlich ganz viel dafür sprach, nee, das war einfach jetzt hier völlig überbewertet in dem, was passiert ist. Der ist nicht wirklich auf den Polizisten zugefahren. Die Staatsanwaltschaft hat nur aufgrund einer politisch aufgeheizten Situation eigentlich das Maximale
aus diesem Fall gemacht. Und so ein bisschen habe ich mich das hier auch gefragt. Bin ich da jetzt zu gutgläubig, wenn ich sage, na gut, das wurde mal einen Moment robuster in dieser Vorführung? Oder sind wir hier wirklich knallhart in einem versuchten Totschlagsdelikt?
Ja, ich kann mich an den Fall erinnern, den Sie da erwähnen. Ich glaube, dass vom Sachverhalt her doch ein deutlicher Unterschied besteht. Also die Antwort auf Ihre Frage liegt im subjektiven Bereich. Und dann natürlich im Bewertungsbereich, dazu sage ich gleich noch was. Wenn man vom objektiven Sachverhalt ausgeht, ist es so, dass er aus einer Entfernung von 4 bis 5 Metern ein Beil, so ein normales Handbeil, hat ja doch, sagen wir mal, ein Gewicht von vielleicht 2 Kilo, ungefähr würde ich jetzt mal so schätzen, und hat eine relativ starke Stahlschneide vorne und die wirft er gegen eine überwiegend aus Glas bestehende Tür, vor der deutlich sichtbar für ihn ein Mensch steht. Nicht in allen Konturen, aber klar als Mensch zu erkennen. Und das tut er ja nicht in der Absicht, dass die Scheibe zerstört werden möge und die Kraft des Beilwurfs an der Scheibenlinie ende.
Ja, stimmt.
Sondern er denkt ja, das wird durch die Scheibe gehen. Sonst hat es ja keinen Sinn, das zu werfen. Er könnte es ja auch gegen den Holzteil werfen. Und deshalb muss man sich denken, was stellt er sich denn vor, was passiert denn dann? Das ist schon was ganz anderes als mit dem Uranstollen. Ne? Und er hat sich vorgestellt, anders kann man das eigentlich nicht verstehen, dass dieses Beil die Scheibe durchdringen wird und den davorstehenden Polizeibeamten treffen wird.
Und der Briefträger könnte auch noch im Treppenhaus stehen und so. Ja,
Das heißt, das liegt schon relativ nah und dann stellt sich nur die Frage, die weitere Frage, wenn das ihn trifft, so wie er sich das in diesem Moment der Tathandlung vorstellt, was denkt er dann, was dann passiert? Ja, wird das an der Sonnenbrille abprallen des Beamten oder an der Mütze oder so? Ja, wahrscheinlich nicht, ja, sondern es wird ihn treffen und verletzen. Wo verletzt es ihn? Er wirft auf die obere von 3 Scheiben, das heißt da, wo der Kopf ist, da wirft er hin. Das ist eine sogenannte äußerst gefährliche Gewalthandlung, so wie man es heute beschreibt. Das haben wir auch ganz häufig in anderen Fällen, ja, äußerst gefährliche Gewalthandlung. Die objektive Gefährlichkeit ist ein starkes Indiz für den bedingten Vorsatz, kann widerlegt werden. Wir sehen das an den Autoraserfällen. Ja. Über die Widerlegung dieses Indizes kann man da lange streiten. Ja. Wer mit dem eigenen Auto mit 140 durch die Stadt rast, hat in der Regel nicht die Absicht, Suizid zu begehen.
Menschen oder zu töten.
Aber ja, darum geht's ja eben. Dann kann er nicht ausweichen und überfährt einen Fußgänger oder Radfahrer. So, und dann sagt man, hat er denn wirklich jetzt ermorden wollen, ne? Töten wollen? Damit gesagt, ja, das hätte er nur können, wenn er selber in Kauf nimmt, dass er bei einem Unfall schwerst verletzt wird. Das spricht dagegen. Ja? Und da gibt es halt eine Einzelfallsrechtsprechung. Wir kennen das vom Kudamm-Raser und vielen anderen Fällen.
Wir hatten solche Fälle, genau.
Ja, das ist immer wieder eine interessante Abwägung. Und man sagt halt, es gibt natürlich Fälle, in denen die objektive Gefährlichkeit dermaßen hoch ist, dass Gegenindizien praktisch keine Bedeutung mehr haben. Wer jemand mit einem langen Messer in den oberen Brustkorb sticht, kann nicht anschließend sagen, ich dachte, das geht gut aus. Das konnten selbst Chirurgen nicht an allen lebenswichtigen Organen da gezielt vorbeistechen mit Wucht, sodass es auch noch die Rippen durchschlägt. Also solche Fälle oder auf den Kopf eines Menschen schießen oder auf die Brust eines Menschen schießen, da kann man nicht anschließend sagen, ach, finde ich jetzt aber überraschend, dass das zum Tod geführt hat. Aber Beilwurf ist natürlich ein bisschen weiter drunter. Es ist aber nicht sehr viel weiter drunter. Ja? Also es ist eine extrem gefährliche Handlung, auch noch gegen einen Menschen, der in dem Moment überhaupt nicht damit rechnet. Jedenfalls nicht konkret damit rechnet. Und da ist die Annahme von bedingtem Tötungsvorsatz schon sehr naheliegend. Könnte ich keine Einwände formulieren.
Ich lasse das Beil in der Ecke stehen, habe hier aber noch den Stempelklassiker des Strafrechts rumliegen. Den wollten Sie nicht anwenden.
Also wir vergeben ja den Klassiker des Strafrechtsstempel, vergeben wir, so habe ich es verstanden, in der Regel für Fälle, die so in ihrer Gesamtheit eine, ich sage, paradigmatische Wirkung entfaltet haben, sowohl in ihrem Sachverhaltsdarstellung als auch in der rechtlichen Bewertung.
Schön so gesagt.
Grundlagenfälle.
Genau. Ja.
Und das ist jetzt natürlich ein schöner Grundlagenfall für die Anwendung der Vorschrift des § 113 Absatz 3, rechtswidrige Vollstreckungshandlung. Dafür ist es extrem lehrreich. Also unter Jurastudenten würde ich sagen, den Fall muss man kennen. Ob das jetzt die Öffentlichkeit sich sozusagen in ihre Kladde schöne Klassiker des Strafrechts ein- und sortieren sollte, habe ich gewisse Zweifel. Aber das mag jeder Hörer natürlich für sich entscheiden. Ich würde jetzt den Stempel Klassiker hier nicht vergeben.
Gut, wir werden nochmal einen redaktionsinternen Normenkontrollrat einberufen, aber sehr, sehr wahrscheinlich Ihrem Votum folgen. Und ja, an Rose Rosal oder Sirius kommt er nicht ran.
Kommt er nicht ran.
Wahrscheinlich wirklich so. Das war aber auf jeden Fall der Fall des fliegenden Beils. Ich sage Danke an Mr. Strafrecht bzw. Häuptling Flammender Paragraph und danke außerdem Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem danke auch an Chris Eckert, Sonja Hase, Lena Wernhöfer und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.